Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute tauchen wir tief in die vielleicht fundamentalste aller Fragen ein. Wie sehr bestimmt unsere Sprache, was wir überhaupt denken und wahrnehmen können?
Ja, hallo Barbara.
Ja, hallo Antje.
Zitat von Ludwig Wittgenstein sind wir diesmal eingestiegen. Das ist ja schon eine krasse Äußerung, oder? Zu sagen, das, was ich nicht sagen kann, das kann ich auch nicht erkennen oder denken.
Ja.
Ist das das, was er sagt?
Ja. Aber damit ist er gar nicht alleine. Zum Beispiel sagt Wilhelm von Humboldt dazu, die Sprache ist das bildende Organ unseres Denkens. Also eine ganz ähnliche Aussage, die er da gefunden hat.
Auf jeden Fall scheint es mir eine echt gute Idee zu sein, dass wir heute mal über Sprache und Bewusstsein sprechen wollen. Wie hängt es eigentlich zusammen? Hat es was miteinander zu tun? Offensichtlich, wenn wir Wittgenstein ernst nehmen. Und wie ist das denn im Alltag? Wie ist es denn tatsächlich? Da gibt es auch noch Steven Pinker, ne, der sagt, die Vorstellung, Gedanken und Sprache seien ein und dasselbe, ist gewissermaßen eine konventionelle Absurdität.
Also total das Gegenteil.
Total.
Ja, auch wie, habe ich gefunden, bei Einstein, der sagt, das eigentliche Denken findet unsprachlich statt.
Das heißt also, ich brauche keine Sprache, um zu denken. Naja, also da haben wir einen großen Bogen an, sagen wir mal, Meinungen aufgespannt. Denn nichts anderes sind ja Zitate, Sätze, die jemand gesagt hat. Das ist ja erstmal eine Meinung. Tauchen wir doch mal etwas tiefer ein. Wie ist es denn wirklich? Beschreibt denn die Sprache, was wir denken können oder formt es gar aktiv oder hat es damit gar nichts zu tun? Was sagt die Wissenschaft denn dazu, Barbara?
Ja, also wenn ich jetzt nochmal bei Wittgenstein bleibe, dann würde er ja sagen, die Sprache ist eine logische Abbildung der Realität. Sätze sind also Bilder der Welt. Mhm. Und unsere sprachlichen und logischen Fähigkeiten bilden in dieser Hinsicht dann die äußere Grenze dessen, was wir als sinnvolle Realität erfassen können.
Mhm.
Ja, da sind wir tatsächlich dabei, dass also die logische Struktur unserer Sprache vorgibt, was für uns existiert, was wir überhaupt wahrnehmen können.
Mhm. Das ist ja eine sehr erschlagende, umfassende Erkenntnis, ne? Wenn wir uns das mal überlegen, was bedeutet das denn in unserem Alltag? Wir nehmen dann tatsächlich nur das wahr, was wir auch benennen können?
Ja, also ich finde auch, das ist ein radikaler Gedanke. Aber die eine Seite der Theoretiker, die sich mit dem Thema Denken und Bewusstsein befasst haben, die sehen das tatsächlich so, dass wir also in unserer ganz alltäglichen Sprache im Prinzip vorgeben, was wir überhaupt denken und was wir wahrnehmen können.
Ja, und da gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, sowas zu untersuchen, ne? Und da gibt es unterschiedliche Methoden, das zu tun. Aber wenn wir in der Entwicklung des Menschen anschauen, dann ist das Benennen von Objekten, das ist dann so in der Phase von 12 Monaten bei Kindern der Fall, das hilft dann dabei, Objekte zu erinnern und auch voneinander zu unterscheiden. Das heißt, sich wirklich ein Bild von der Welt zu machen. Und es hilft dann eben auch, das Denken zu strukturieren.
Mhm. Ja, vor einiger Zeit hat es dazu in dem bestimmt bekannten Format Quarks und Co. einen ganz interessanten Beitrag gegeben, der hieß »So beeinflusst die Sprache unser Denken«. Und damit hat man sich genau beschäftigt und die Wissenschaft liefert dazu eigentlich eine klare Antwort. Sprache ist kein neutrales Etikett für die Realität. Sie ist wie ein unsichtbarer Scheinwerfer, der unseren Blick auf die Welt lenkt. Dieses Prinzip nennen wir linguistische Relativität.
Ja, natürlich ist das die Voraussetzung letztlich, dass ich denken kann, dass ich ein Bild habe von der Welt, dass ich Objekte erkenne, dass ich Dinge benennen kann, aber das hat ja sehr viele Facetten. Also ist das wirklich so einfach oder muss man da doch ein bisschen tiefer reinschauen?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir das noch genauer beleuchten müssen. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Was ich ganz interessant fand, war dieser Ansatz, den Daniel Hauen, den hast du ja vorhin schon mal erwähnt, dazu gemacht. Er hat nämlich Untersuchungen gemacht. In unserer Gesellschaft werden ja Orientierung, Richtungsangaben und so weiter in der Regel mit links und rechts bezeichnet und sind damit abhängig von der Orientierung des Betrachters, wohin etwas zeigt. Es gibt aber andere Sprachen, zum Beispiel bei einem Volk in Namibia oder auch bei den Aborigines in Australien, wo es eine tatsächlich absolute räumliche Orientierung gibt, wo also die Orientierung in östlicher Richtung, in westliche Richtung, in nördliche Richtung und so weiter heißen, egal, unabhängig davon, wo der Betrachter steht, in welcher Weise er guckt. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich in Kulturen, wo wir eine absolute räumliche Orientierung haben, wir auch ein viel besseres Orientierungsverhalten der Menschen beobachten können. Und wir kennen das ja alle, dieses Links-Rechts-Problem, das wir immer wieder haben, dass man selber sagt, ey, wo ist denn jetzt meine rechte Hand, wo ist meine linke Hand, um sicher zu sein, dass wir nach rechts oder links abbiegen.
Ja.
Und diese Problematik besteht in den Ländern, wo in der Sprache eben absolut orientiert wird, nicht. Also da ist ganz klar, dass das Bewusstsein von der Art, wie Orientierung in der Sprache erfolgt, bestimmt wird.
Ja. Super interessant. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ja beim Erlernen von rechts und links auch immer erstmal einen eigenen Bezug in meinem eigenen Körper brauchte dafür, um zu wissen, wo ist das denn? Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du außerhalb deines eigenen Körpers die Orientierung suchst, zum Beispiel in den Himmelsrichtungen, dass das ein ganz anderes Denken oder auch eine ganz andere Verortung von Dingen in der Welt und damit auch in deinem Bewusstsein erzeugt. Also super, super spannend.
Mhm.
Ja, diese linguistischen Themen sind super interessant. Ich glaube, wir haben noch ein paar Punkte, wo wir da auch wieder drauf zurückkommen werden. Und was auf jeden Fall auch eine Erkenntnis ist in der Forschung, ist, dass die Grammatik und der Wortschatz der Muttersprache unheimlich wichtig sind für das, wie wir denken. Es sind am Ende ja fast kognitive Werkzeuge, ne? Die entscheiden dann darüber, welche Details in meiner Wahrnehmung stattfinden oder auch Priorität haben.
Ja, dazu passt jetzt sehr gut, dass die UN das Jahrzehnt der indigenen Sprache ausgerufen hat, dass also da gerade ein besonderer Fokus drauf gelegt wird, dass indigene Sprachen erhalten bleiben, weil mit dem Verlust jeder indigenen Sprache man eben auch einen Zugang zur Welt verliert und einen ganzen Kulturkreis damit im Prinzip dann ins Vergessen rückt, wenn diese Sprache nicht mehr vorhanden ist.
Ja, auch interessant, ne? Dass es eben so viel mehr ist, was Sprache transportiert, als jetzt die reinen Vokabeln, die reine Bedeutung von irgendwas, sondern dass da auch immer noch ein Denken, eine Philosophie, eine Art, die Welt zu sehen, eigentlich auch in dieser Sprache kodiert ist.
Mhm.
Super interessant. Ist uns im Alltag auch nicht so wirklich bewusst.
Das stimmt. Aber die Sprache als ordnende Macht der Gedanken ist eigentlich inzwischen wissenschaftlicher Konsens.
Mhm.
Zum Beispiel Dietrich Dörmer, der ist theoretischer Psychologe an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Der sagt, dass das Denken durch Fragen und Urteile kanalisiert wird und dass dieser Prozess, der dazwischen liegt, also das ist nicht nur Input-Output, sondern diese schwarze Kiste, die wissen wir nicht so ganz genau, wie sie funktioniert. Aber was auf jeden Fall die Tatsache ist, wenn wir eine differenzierte Sprache haben, korreliert das auch mit einem differenzierten Denkvermögen.
Sehr interessant. Das heißt, die schwarze Kiste ist im Prinzip, wie mache ich aus dem, was ich beobachte, wie komme ich dann zu einer Entscheidung, wie ich das bewerte?
Mhm. Genau, damit ist Sprache viel mehr als nur ein Mittel von Informationsaustausch. Sie ist also das zentrale Werkzeug, mit dem wir unsere Gedanken formen und strukturieren.
Und das leuchtet ja auch total ein, denn man könnte ja sagen, es gibt so wie im Digitalen vielleicht dann immer nur ein Eins- und Null-Zustand. Also es ist entweder so oder so, aber wenn du ein sehr differenziertes Sprachvermögen hast, dann hast du zwischen 1 und 0 auch noch ganz viele andere Möglichkeiten der differenzierten Beschreibung oder dann eben auch des Denkens. Wenn ich das nicht habe, kann ich auch nur 1 und 0 denken und nichts dazwischen.
Ja, das sagt dieser Wissenschaftler auch. Ohne Sprache wären Gedanken weitgehend diffus und formlos. Erst dadurch, dass wir sie in Worte fassen, können wir benennen, sortieren, miteinander in Beziehung setzen. Und damit ist Sprache eben eine Strukturhilfe für mentale Prozesse.
Das bringt mich direkt auf ein anderes Thema, was auch wiederum eine hohe Alltagsrelevanz hat, wie ich finde. Und das ist das Thema Framing und Priming. Wir haben, wenn wir schauen, wie Sprache denn unser Denken beeinflusst, stoßen wir sehr schnell auf das Framing. Das heißt, je nachdem, wie ich einen Sachverhalt sprachlich einbette, transportiere ich mehr als einen reinen Sachverhalt, sondern auch schon eine Assoziation, eine Bewertung eher in eine positive oder in eine negative Richtung. Und je nachdem, wie geschickt ich das mache und ob es meinem Gegenüber auffällt oder nicht, kann ich ja schon fast andere manipulieren dadurch, wenn ich Framings verwende, die andere gar nicht registrieren in dem Moment und kann deren Denken in die richtige oder falsche oder in meine gewünschte Richtung leiten.
Hast du da vielleicht ein Beispiel direkt mal zu?
Ja, und ich würde mal aus der Politik Beispiele benennen, die wir alle kennen. Die sind jetzt ja nicht alle super aktuell, aber ist ja wurscht. Es geht ja darum, dass durch ein Framing, ein Sachverhalt, eine bestimmte Bedeutungswelle mitgeliefert wird. Das ist sowas wie Flüchtlingswelle oder Schutzsuchende, Willkommenskultur oder auch Fußgängerzone.
Ja, das stimmt. Je nachdem, gerade bei der Fußgängerzone, denke ich, wenn wir autofreie Zone stattdessen sagen würden, dann hätten wir einen ganz anderen Fokus gelegt. Ne? Dann so wird nämlich das Auto betrachtet und nicht der Fußgänger in diesem Moment. Ne?
Genau. Ja.
Und da fallen mir spontan noch ganz viele andere Beispiele ein, aber da hast du total recht. Also wir müssen auf jeden Fall festhalten, die Vokabel, die wir wählen, um etwas auszudrücken, die gibt das Denken schon vor in eine bestimmte Richtung. Und das öffnet natürlich dann auch Möglichkeiten für Manipulation, wenn wir nicht sehr genau darauf achten als Zuhörende, was denn die Geschichte, was das Framing hinter dieser Aussage einer einzelnen Person ist.
So ist es. Und vielleicht Framing ist ja wieder so ein doofer englischer Begriff. Vielleicht tun sich da manche ein bisschen schwer mit. Man kann ja auch sagen, die Rahmung. Ja? Also wie rahme ich einen Sachverhalt? In welche Art von Bilderrahmen setze ich das denn? Eher in so einen barocken oder in einen ganz modernen aus Acrylglas? Das macht einen Unterschied beim Betrachter. So, und der zweite Begriff, den ich vorhin genannt habe, war das Priming. Was bedeutet das dann wieder? Das heißt, wenn ich bestimmte Begriffe oder Konzepte kenne, dann beeinflusst das meine Wahrnehmung oder auch meine Aufnahme von Themen. Das heißt, Worte werden durch das Drumherum eben so weit angereichert, dass sie da ganz viel mehr Bedeutung mit transportieren als das, was ich jetzt einfach gerade als Stichwort irgendwo gehabt haben.
Ja, und das ist ja eigentlich auch nochmal eine super Erkenntnis, wenn wir uns fragen, wie kommen manchmal Missverständnisse zustande, weil da transportiert jemand einen Rattenschwanz an früheren Erlebnissen, Gesprächen mit anderen mit diesem einen Wort unter Umständen, und das Gegenüber hat das aber nicht und versteht gar nicht, wieso bestimmte Dinge dann so konnotiert werden oder anders. Gerade bei dem Priming, finde ich, ist das ein ganz großer Aspekt, den wir im Hinblick von Kommunikation im Auge behalten sollten.
Unbedingt. Und es ist auch nochmal in Richtung der politischen Kommunikation unheimlich entscheidend, sich darüber klar zu sein, dass die Vokabeln natürlich nicht zufällig gewählt werden, sondern sie werden bewusst gewählt. Das ist dann gleichzeitig schon ein Teil der Debatte, die da folgen soll. Und ich kann jederzeit als Mensch mit aufgeklärter Haltung, kann ich sagen, ich nehme das wahr, dass dieser Sachverhalt X jetzt gleich schon mit einer entsprechenden Rahmung hier an mich herangetragen wird. Und ich kann dann entscheiden, ob ich diesen Sinnzusammenhang mitnehme oder ob ich ihn vielleicht sogar in ein anderes Framing packen möchte. Zumindest kann man mich damit nicht so kalt erwischen.
Ja. Das stimmt. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurück machen in die Theorie. Und zwar ist eigentlich eine grundlegende Theorie, die sich mit Denken und Sprache beschäftigt, die Sapir-Whorf-Hypothese. Die stammt schon aus dem Jahre 1930 und zeigt eben dieses bilaterale Verhältnis von Sprache und Denken auf. Und dort wird eben von den Autoren behauptet, dass die Sprache nicht nur die Welt formt, sondern sie uns sogar aufzwingt. Also das ist vielleicht die extremste Form der linguistischen Relativität, die wir da haben. Mhm. Dass also unsere Muttersprache und die Struktur unserer Muttersprache unser Denken komplett determiniert. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt echt extrem.
Mag durchaus sein, dass es so ist, aber es ist schon eine wirklich starke Aussage. Ne?
Ja, und heute würde man sagen, diese starke Version gilt vielleicht auch als etwas zu extrem, denn die Forschung, die hat gezeigt, dass zwar Sprachen in unserem Gehirn natürlich Inhalte wirklich auch physisch verdrahten, also dass unsere Nervenverknüpfungen durch Sprechen, durch Sprache neu strukturiert werden und tatsächlich unterschiedlich neuronale Pfade aktiviert werden. Aber trotzdem gibt es noch mehr als nur die Sprache, wenn wir ans Denken denken.
Aber es bedeutet dann eben, wenn man es wirklich so nimmt als Konsequenz, dass die Kontrolle über die Sprache auch die Kontrolle über das Selbst ist. Ne? Mhm. Also ein sehr direkter und starker Zusammenhang. Und da müssen wir bei der Wahl unserer Worte wirklich drüber nachdenken, denn am Ende wählen wir mit unseren Worten auch unsere Realität.
Mhm. Auf jeden Fall, das finde ich total wichtig. Nichtsdestotrotz würde ich dieses, was wir vorhin von Einstein schon mal haben anklingen lassen, auch gerne noch dazu holen, dass wir nämlich durch Metaphern unser Denken strukturieren. Mhm. Und dass durch diese komplexe, bildhafte Wahrnehmung, die wir dann da auch haben, eben auch nicht nur Sprache, sondern eben auch diese Bildkontexte unser Handeln im Alltag beeinflussen.
Ja, und natürlich ist Sprache mehr als jetzt das eine Vokabel geframed mit einer Auswirkung auf eine Neurologie. Das ist ein bisschen wenig, ne? Natürlich hat auch die Art und Weise, wie wir sprechen in der sozialen Interaktion, wie wir auf Menschen zugehen, können wir sie motivieren, überzeugen oder eben auch nicht. Der Tonfall, die Wortwahl, die Rhetorik, das ganze Auftreten, das hat einen Einfluss darauf, ob wir eher in einen Konflikt gehen oder vielleicht einen Konflikt lösen mit der Art und Weise, wie wir sprechen. Und natürlich, wir hatten die Politik jetzt schon mal, aber auch in der Werbung und an anderer Stelle wird Sprache natürlich auch eingesetzt, um uns und unser Verhalten zu beeinflussen. Darüber müssen wir uns auch klar sein.
Ja, also da passt jetzt genau zu. Im Journal of Personality and Social Psychology wird eine Studie zitiert, in der heißt es, ich bekomme mehr Hilfe von anderen Leuten, wenn ich sie dringend brauche, wenn ich sage, ich brauche ihre Hilfe, als wenn ich sagen würde, bitte helfen Sie mir. Also diese direkte Ansprache mit dem eigenen Bedürfnis, die führt zu mehr Erfolg. Also es passt genau dahin. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Der Inhalt ist dasselbe. Bitte helfen Sie mir oder ich brauche Ihre Hilfe. Aber die Wirkung auf das Gegenüber ist ein total verschiedenes.
Mhm. Im Online-Marketing wäre das jetzt wahrscheinlich so ein Call to Action, ne?
Mhm. Genau.
Ja, das ist schon beeindruckend, dass die Botschaft ist ja eigentlich bei beiden Sätzen total klar.
Mhm.
Krass, dass es da solche Unterschiede gibt. Okay, ich merke mir das mal. Bitte helfen Sie mir, ist the way to go.
Ja.
Gut, ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier zum Hauptthema machen wollen, aber irgendwie müssen wir es schon erwähnen. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Sprache so stark unser Bewusstsein beeinflusst und formt, dann möchte ich doch einmal auf dieses generische Maskulinum zu sprechen kommen. Das heißt, wenn wir in der Sprache ausschließlich männliche Formen verwenden, dann bedeutet das ja, wenn wir jetzt die Ergebnisse der Forscher ernst nehmen, dass wir dann auch in unserem Denken den Forscher, den Piloten, was auch immer, den Psychologen und den Sprachwissenschaftler immer in der männlichen Form in der Sprache haben, auch dann in unserem Bewusstsein hauptsächlich in der männlichen Form vorkommt.
Ja, damit machen wir durch unsere Sprache das Männliche zur Norm und das Weibliche zur Abweichung und das ist also nachgewiesenerweise kein ideologischer Mechanismus, sondern eben ein linguistisch fundierter Mechanismus. Und wenn wir daran was ändern wollen in unserer Gesellschaft, also unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht modernisieren wollen, dann müssen wir unsere Denkgewohnheiten dahingehend auch schulen.
Das heißt aber doch auch, dass wir das bitte mal aus allen ideologischen Diskussionen mal rausnehmen, das Thema, und sagen, Leute, das ist einfach ganz einfach. Wenn ich hier immer nur rote Boxen vor meine Tür stelle, dann sehe ich auch nur rote Boxen. Wenn ich auch blaue wahrnehmen will, dann muss ich sie irgendwo auch mal vorkommen lassen. Ansonsten sind sie in meinem Denken nicht vorhanden. Also klares Plädoyer für eine etwas geschlechtersensiblere Sprache, bitte gerne auch ohne Dogmen, aber in einer Art und Weise, die bitte auch alle Menschen mit eindenkt und nicht nur einen Teil.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Also, so, aber
ja, also unsere Sprache legt also nicht nur die Grenzen fest, sie liefert uns eben auch unsichtbare Blaupausen für unsere gesamte Wahrnehmung.
Absolut. Und ich habe jetzt gerade von Boxen gesprochen. Es gibt noch einen interessanten Punkt, den haben wir noch nicht angesprochen, von zwei Linguisten. Das ist George Lakoff und Mark Johnson. Die haben Leben in Metaphern geschrieben und sie zeigen, dass Metaphern nicht nur schön klingende poetische Verzierungen sind, sondern dass sie durchaus Bilder in unserem Bewusstsein erzeugen. Das heißt, wenn wir in einer Art und Weise sprechen, die Bilder enthält, dann sind diese Bilder wirksam.
Ja, das stimmt. Das ist ja dieser psychologische Ansatz auch. Nicht nur, was wir erleben, sondern was wir denken, wird unmittelbar auch körperlich wahrgenommen. Und das hätten wir dann in diesem Fall auch. Das passt ja eigentlich sehr schön zu dem, was wir oben schon mal gesagt haben oder ist ein wissenschaftlicher Beleg dafür, dass wirklich dieses Denken eben auch außerhalb von Sprache, nämlich in dieser Metapherform, funktionieren kann.
Genau. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Spruch Zeit ist Geld. Ja, das heißt, ich transportiere ja damit, es ist Zeitverschwendung, sowas wie Geldverschwendung, also ganz schlimm. Dabei gibt es ja eigentlich keine Zeitverschwendung, wenn wir da mal drüber nachdenken. Es verbirgt eben Aspekte, um die es eigentlich geht, indem es diese Parallelität mit dem Geld aufnimmt.
Ja, auch Stimmungen werden so beschrieben, ne? Ich bin gut drauf, da ist also glücklich ganz oben. Oder ich bin am Boden zerstört, Traurigkeit ist also unten. Ja. Das ist da auch eingeschrieben.
Interessant finde ich dabei auch, Metaphern sind ja auch gar nicht mehr so ganz weit weg von Symbolen, mit denen wir uns ja auch in der Freimaurerei beschäftigen. Und auch da haben wir ja das Bild, was durchaus wirkt oder was in unserem Bewusstsein zumindest dann sehr präsent ist. Möchten wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, ist heute gar nicht Thema, aber der Weg ist ja nicht mehr weit.
Ja, aber super Überleitung zu dem Thema. Thematisieren wir das in der Freimaurerei eigentlich auch, Bewusstsein und Sprache? Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Achtsamkeit auf Sprache, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, die kommt bei jedem unserer Treffen vor.
Genau, wir bemühen uns ja, wenn ich daran denke, wir hatten vor einiger Zeit einen Vortrag in der Loge zur gewaltfreien Kommunikation und darum bemühen wir uns ja auch in der Loge, dass wir also wirklich darauf achten, wie sprechen wir denn miteinander, wie tragen wir Dinge vor, die wir haben möchten. Also dieses Sprich mit Bedacht, Worte können eben Brücken bauen, aber halt auch zerstören. Darüber hinaus haben wir aber ja tatsächlich auch Zeichen in der Freimaurerei, die uns darauf hinweisen.
Ja, und da gibt es auch eins, das sehr klar darauf abzielt, das Bewusstsein für das, was wir sagen, zwischen Gedanke und Sprache, zwischen Innen und Außen präsent zu halten. Und das führt am Ende dazu, dass wir auch hier daran angehalten werden, unsere Sprache mit Bedacht zu wählen. Ich glaube, das ist eine sehr kluge Form, daran zu erinnern.
Genau, ne? Dieses Prüfe deine Worte, bevor du sie aussprichst, das ist ja eigentlich ein super Hinweis, weil wir nicht bedauern möchten, was dann vorgefallen ist in der Loge. Bevor ich spreche, halte ich also kurz inne und frage mich, ist das wahr, ist das notwendig? Trage ich das auch liebevoll vor, was ich gerade sagen möchte? Ganz wichtiger Aspekt, damit Loge gelingen kann.
Genau, und es schützt eben auch vor dem ungefilterten Impuls. Ne? Ich muss nicht alles in dem Moment da rausblasen, wo es in meine Gedanken kommt. Dieser unbewusste Affekt, der wird dann zum bewussten Ausdruck, wenn ich kurz innehalte und mich prüfe. Ne?
Genau, das unterstützt dann eben auch nochmal ganz stark die Selbstkontrolle und dann eben auch die Verantwortung für das, was wir in die Welt setzen.
Absolut. Ja, also gefällt mir ganz gut. Nach dieser großen Bedeutung oder diesem großen Zusammenhang, den wir jetzt zwischen Sprache und Bewusstsein uns angelesen haben oder viele Dinge, die wir vielleicht vermutet haben, jetzt nochmal bestätigt gefunden haben, auch in der Wissenschaft, bin ich ganz happy, dass wir das auch in der Freimaurerei finden. Und wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, naja, in dem Moment, wo das entstanden ist, war das ja noch nicht so erforscht. wie deutlich das tatsächlich zusammenhängt, Sprache und Bewusstsein.
Ja, und ich freue mich auch, dass wir das nochmal so auseinandergedröselt haben, weil ich werde jetzt bestimmt jedes Mal, wenn ich dieses körperliche Zeichen sehe, und das kommt ja bei jeder unserer Arbeit vor, mir bewusst machen, dass Worte eben nicht nur Schall sind, sondern auch Träger von Bewusstsein.
Absolut. Und wenn wir nochmal auf das Eingangszitat von Wittgenstein zurückkommen, sagen, naja, wenn die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt sind, dann haben wir die Kraft auch durch unsere bewusste Entscheidung und durch das, was wir lernen und das, was wir erkennen, unsere Worte und damit auch unsere Welt immer weiter zu erweitern.
Ja, wunderbarer Schlusssatz. Wir haben einen total dazu passenden Stein des Anstoßes.
Stein des Anstoßes in diesem Monat ist die Frage, haben Freimaurer eigentlich geheime Zeichen?
Ja, und wir haben ja gerade schon von Zeichen gesprochen. Zeichen gibt es also. Bei geheime Zeichen würde ich jetzt keinen Haken dran machen, sondern die Zeichen, die vorhanden sind, sind nicht Zeichen, um uns von anderen abzugrenzen oder uns in irgendeiner Weise als eingeweiht darzustellen, sondern die Zeichen, die es gibt, sind Erinnerungszeichen, die uns einfach nochmal aufzeigen, wie wir eigentlich handeln und denken wollen.
Genau, also dieses Zeichen im Sinne von, ich habe hier was Geheimes und wenn du das nicht weißt, dann gehörst du nicht dazu. Das ist viel zu banal.
Ja.
Und trifft nicht zu, sondern es geht eben darum, in bestimmter Art und Weise ohne Sprache an bestimmte Dinge zu erinnern und dir bewusst zu machen in dem Moment, dass du die beherzigst, dass du achtsam bist auf dich und dich in der Art und Weise, die du ja mal wolltest, dann auch verhältst.
Ja, und somit ist dieses Zeichen dann so eine von diesen Metaphern, die wir in unser Denken übernehmen können. Ne?
Genau, so ist es. Ja, ich hoffe, das war verständlich. In jedem Fall danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünschen euch Antje
und Barbara. Tschüss.